Herzlich willkommen beim Polarstern Podcast. Falls dir der Podcast gefällt, folge uns doch auf Spotify. In den nächsten Wochen kommen ein paar spannende Folgen raus, unter anderem mit einem Bildungshistoriker über die Geschichte der Bildung und ihre Einflüsse. Heute geht es um die Gesundheit junger Menschen mit Caroline Tschulen, klinische Psychologin und Geschäftsführerin der Liga für Kinder- und Jugendgesundheit. Wir unterhalten uns darüber, was überhaupt gesund und krank bedeuten, den Zusammenhang zwischen Bildung und Gesundheit und die Auswirkungen der Pandemie auf die Gesundheit junger Menschen. Besonders spannend fand ich Carolins persönlichen Lebensweg. Ich finde es immer wieder schön, die Geschichten hinter den Menschen kennenzulernen. Und jetzt viel Spaß beim Gespräch mit Caroline Tschulen.
Du bist jetzt Doktorin.
Ja.
Gratuliere.
Aber das war noch gar nicht,
Nein,
das stimmt.
Genau. Erst vor kurzem.
Genau, also im Jänner vor 2 Jahren habe ich abgeschlossen.
Oh.
Ich hatte das sehr spät gemacht, also das war dann, ich kann mich erinnern, mein Mann und ich saßen in Venedig und gesagt, okay Christoph, also ich würde gerne ein Doktorat machen. Und er hat gemeint, er hätte gerne ein 5. Kind. Und ich habe gesagt, okay, einigen wir uns auf den Doktor.
Okay, also kein Kompromiss, du kriegst den Doktor, ich krieg das Kind.
Nein, das war von ihm mehr so ein Scherz, weil ich dachte, dass vieles halt in meinem Leben, also wenn du dich früh entscheidest für Kinder, dann ich merke jetzt noch einfach viele Auswirkungen. Das war mir nicht bewusst mit 22, dass das einfach Auswirkungen haben wird, bis ich 50 bin.
Mhm.
Ist so.
Aber Auswirkungen im Sinne von?
Naja, unterschiedliche Entscheidungen, also wie soll ich sagen, unterschiedliche Möglichkeiten auch. Also nicht Einschränkungen, klingt das blöd, aber halt andere Prioritäten. Ich habe halt, wenn man mit 25 schon 2 Kinder hat, ich habe sicher viele, viele Erfahrungen damals gemacht, die andere nicht gemacht haben, aber auch viele nicht gemacht. Ja.
Zum Beispiel den Doktor.
Ja. Ich wollte gern damals schon einen Doktor machen, aber ich habe gemerkt, ich habe gedacht, ich habe das Studium mit 2 Kindern abgeschlossen, aber wie ich schwanger war mit meinem ersten Kind, habe ich gemerkt, das geht dann locker mit dem Kind am Arm studieren. Kaum was da gemacht, doch nicht so einfach. Und dann habe ich noch ein zweites bekommen und die Entscheidung war aber bewusst, weil ich gemerkt habe, hey, das Studium irgendwie so schwer ist es nicht und da bin ich doch effizient und kriege noch die Kinder gleich daneben. Aber mit dem Doktor war das dann nichts mehr und auch beim Arbeiten, also wenn ich mich wo vorgestellt habe und dem gehört, ich bin jetzt 26, 27 mit 2 Kindern und ich sicher, da haben wir ja viele andere ohne Kinder. Oder Männer, die gar keine Kinder bekommen. Mhm. Also das habe ich schon lange zu spüren bekommen. Und dann habe ich ja nochmal 2 bekommen, dann quasi 10 Jahre später, weil ich mir gesagt habe, so jetzt haben alle unsere Freunde und das ist irgendwie super nett. Und das war auch super, dann nochmal Kinder zu bekommen. Das war eine total andere Erfahrung und sehr lustig. Aber da hatte ich Teenies und die anderen hatten nur kleine Kinder, die sie dann abgegeben haben und dann nochmal ausgegangen sind. Ich habe gesagt, halt, ich muss zu den Teenies nach Hause oder... Endlich haben die in der Nacht die Kleinen geschlafen und dann bin ich um 4 Uhr früh, 3 Uhr früh wach gelegen. Wann kommen die Großen wieder nach Hause? So lange. Also das war einfach, genau. Und dann habe ich gedacht, okay, wieder der Kleinste, ich weiß nicht, der ist jetzt 14. 2015 habe ich mich dann inskribiert. Kann das sein? 20 Jahre, 4,5 Jahre habe ich gebraucht. Ich dachte, okay, nein, aus jetzt. Jetzt mache ich meinen Doktor. Und wenn es die Möglichkeit gibt, muss ich auch sagen, es hat lang gedauert, du brauchst einen Betreuer, du brauchst eine Stelle im AKH. Es gibt nur ganz wenig PhD-Stellen. Also das war das Mühsamste war eigentlich überhaupt die Stelle Betreuung.
Okay,
die ganzen Formalitäten. Also es hat dann Leute rausgehauen, die sich inskribiert haben, aber keinen guten Betreuer hatten und der das gar nicht betreuen durfte und so weiter. Die konnten dann nicht. Also es war wichtig, die ganzen Weichen vorher schon zu stellen. Ja. Genau, also so war das. Und dann habe ich 2020 abgeschlossen. Und viele meiner Kolleginnen schließen jetzt erst ab. Also war urfroh, dass ich das, ich wusste nicht, dass die Pandemie kommt, aber dass ich das davor noch abschließe, das war echt ein Glücksfall.
Glück, weil
dann ist nochmal alles so mühsam geworden. Genau, und es war lustig, wenn du dann, also weiß ich, wie es den Jungen auch, das ist auch nett, aber für die ist das ein wichtiger Karriereschritt und für mich war es alles so ein Luxus, auf die Konferenzen zu fahren, dann so kleine Preise zu bekommen, einen Grant zu bekommen, im Rathaus war ich zu, und zwar alles quasi so Add-on und Luxus und nicht, ich muss das machen, weil sonst kommt meine Karriere nicht in Schwung.
Ja.
Meine Karriere war wurscht, das ist keines, ich habe keine Karriere in dem Sinn, ja. Das, für mich war alles dann Luxus und Add-on und das fand ich irgendwie total nett. Und ich dachte, yay, dass das nochmal geht nach den vier Kindern, hätte ich nicht gedacht.
Das hört sich cool an, so ein bisschen, wie es eigentlich sein sollte, einen Doktor zu machen, oder? So frei von Druck, einfach nur sich mit was beschäftigen, ja, was einen interessiert.
Also ich fand es total cool und hat echt Spaß mit. Und zum, im Sinne eben, so wie du sagst, etwas, das dich interessiert und wo dir jeder Schritt Spaß macht und nicht immer nur eine, mein, vieles war auch eine Quälerei, aber trotzdem hat irgendwie die Dankbarkeit und das Gefühl des Luxus überwogen und zu sagen, ich brauche es nicht, sondern ich finde es auch super, weil ich dann mehr Gestaltungsmöglichkeiten habe, das stimmt schon. Und in Wirklichkeit merke ich jetzt, dass es im Gesundheitskontext natürlich auch praktisch ist. Das war jetzt vorher nicht so wichtig für mich, aber jetzt ist es total praktisch, dass dann alles sagen, ja, Frau Doktor, Frau Doktor hier, Frau Doktor geschießt. Das ist in anderen Bereichen auch nicht so wichtig, aber im Gesundheitsbereich. Dass du dann am Podium sitzt und sieht, und ich merke, die Ärzte tun sich total schwer, die wollen dann immer sagen, Frau Magister und die Psychologin. Das ist echt lustig. Aber die anderen freuen sich dann total, dass sie die Psychologin interviewen können und sagen, Frau Doktor und nicht... Irgendwie ist es lustig. Aber das war jetzt überhaupt nicht der Grund, dass es jetzt nochmal irgendwie nur ein Kollateralgewinn. Ja. Ja.
Für mich wäre das, glaube ich, der Grund, einen Doktor zu machen. Einfach der Titel und dass mich die Leute dann mit der Doktor anreden.
Natürlich, das ist bei den Jungen viel mehr noch so. Ja, bei mir ist es echt schon wurscht. Ja. Deswegen, ich wollte die Erfahrung machen, ich wollte selber publizieren, ich wollte schon. Und ich habe zum Thema Transition mein PhD gemacht und ich profitiere jetzt noch davon. Ja, wir schreiben die ganze Zeit Artikel dazu, zu Vorträgen eingeladen, wir machen eine Fortbildung dazu, eine erste, um mit ganz vielen Leuten im Gesundheitsbereich zu dem Thema zu tun.
Also von welchem Übergang sprichst du da?
Da geht es im medizinischen Bereich von Kinderklinik in die Erwachsenenmedizin. Also da geht es um Jugendliche mit chronischen und seltenen Erkrankungen, die mit 18 einfach nicht mehr in der Kinderklinik betreut werden dürfen oder in Kinderklinik oder eigentlich auch von Kinderärzten nicht. Ja, da gibt es gesetzlich vorgeschrieben, dass die mit 18 übergeben werden müssen. Passiert nicht immer und man findet auch nicht immer Experten im Erwachsenenbereich und das ist weltweit ein Riesenthema.
Okay.
Auch weil die einfach so super Überlebensraten jetzt haben. Ja, vor 20, 30 Jahren war das überhaupt nicht wichtig, weil da haben Kinder mit zystischer Fibrose mit 12, 15 Jahren sind die gestorben. Und jetzt werden die halt 55 und haben nochmal eigene Kinder und deshalb hast du einfach plötzlich ganz, ganz viele junge Menschen mit chronischen oder seltenen Erkrankungen, die erwachsen werden und die sollten eigentlich im Erwachsenenleben auch noch gut betreut werden.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, aber es gibt oft die Experten nicht. Sie wissen nicht wohin, sie werden nicht darauf vorbereitet. Das medizinische System ist ganz anders aufgebaut im Erwachsenenbereich und sie müssen sich alle unterschiedlichen Experten zusammensuchen. Sie müssen plötzlich für ganz viele Therapien selber aufkommen, die sind dann nicht mehr alle über die Krankenkasse finanziert, etc. etc. Also da gibt es ganz viele Hürden.
Die teilweise eben auch wie bei einem PhD bürokratischer Natur sind.
Teilweise auch, ja, natürlich. Also die haben dann bürokratisch, finanziell, versicherungstechnisch, aber auch die Beziehungen sind dann schwer wieder aufzubauen. Ja, die brauchen so eine Vertrauensbasis auch mit ihren Ärztinnen und Ärzten, auch mit dem Pflegepersonal, auch mit dem Psychologen. Und das gibt es dann alles im Erwachsenenbereich nicht mehr so.
Also da geht es um sowohl körperliche als auch psychische Erkrankungen.
Ja, ich habe es vor allem auf die körperlichen. Die haben dann ja alle eine hohes Risiko für Komorbiditäten im psychischen Bereich, für Depressionen, für Essstörungen, für Angststörungen etc. etc. Und die genetischen Syndrome, das war so ein Bereich, mit dem ich halt klinisch viel zu tun hatte. Da gibt es dann oft auch so viele Symptome aus dem Autismus-Spektrum-Bereich, ohne dass es ein Autismus ist, aber da gibt es einfach ganz viele. Oder kognitive Beeinträchtigungen etc. etc. Also da gibt es schon sehr viel. Man muss einfach klassische Behinderungen auch haben. Und das wird dann im Erwachsenenbereich halt immer schwieriger. Ja. Und um Kinder kümmern sich ja alle noch gerne, aber um Erwachsene wird es dann echt haarig. Oder auch wenn sie im Rollstuhl sitzen. Also mich hat gerade letzte Woche eine Mutter angerufen und gesagt, ihr Sohn ist jetzt 31, der hat zwar alles überlebt, aber ist ein Pflegefall und kann das Haus nicht mehr verlassen. Und sie und ihr Mann werden auch nicht jünger und wissen aber schon nicht mehr, wie sie das schaffen sollen. Ja. Und psychisch geht es ihm schlecht. Und Lebenslust hat er keine mehr. Und so weiter. Wofür, versteht man auch.
Ja.
Genau, also so das waren so die Themen und das hat mich halt auch ja, war schon sehr interessant. Und ich habe eine Tochter, die auch krebskrank war. Also das kam ja auch dazu, dass ich ja dann noch als drittes Kind ein Kind mit einer Krebserkrankung hatte. Also die ist als Baby erkrankt. Und das war natürlich auch nochmal ein Knick quasi im Arbeitsleben und hat mich in eine ganz andere Richtung gebracht, nämlich zu Kindern und Jugendgesundheit.
Also das war für dich der Anstoß, in diese Richtung zu gehen, oder kam das schon, war das Interesse schon vorher da?
Ich denke mir, die eigene Biografie hatte immer einen starken Einfluss dann auch auf die Gestaltung des Berufslebens. Mhm. Gewollt oder nicht gewollt, also das war für mich jetzt nicht so geplant, dass ich habe aber relativ früh Kinder bekommen und wollte bloß nicht mit Kindern auch noch arbeiten. Mhm. Das ist so cool, wenn ich quasi in meinem Arbeitsleben mit erwachsenen Menschen zu tun habe. Und mein erster, wie soll ich sagen, Schnuppern ins Arbeitsleben war, das war ein Praktikum, eigentlich ein Jahr lang in einem jüdischen Altersheim. Mhm. Und das fand ich super zum Beispiel, also mit ganz alten Menschen zu arbeiten, mit Holocaust-Überlebenden auch so ein bisschen.
Spannender Kontrast zu Kindern.
Ja, das war wohltuend.
So. Und was war da deine Rolle?
Naja, ich war als Psychologin dort, also mein Studium war schon fertig, und ich habe das gemacht fürs psychotherapeutische Probedeutikum. Mhm. Da braucht man ja einfach klinische Erfahrung oder Praxiserfahrung. Und ich wollte gern mit alten Menschen arbeiten und ich wollte eben auch gern mit Menschen, ja, arbeiten, die den Holocaust erlebt haben. In dem Fall am besten mit, genau, in dem jüdischen Altersheim. Also es hat mich schon sehr interessiert, was findet man am Ende des Lebens wichtig oder was ist so, ja, ich glaube, das hat mich so interessiert auch.
Und was findet man am Ende des Lebens
wichtig? Der Sinn des Lebens. Und ja, ich habe dann herausgefunden, das ist für jeden natürlich ein bisschen was anderes, aber ich habe dann versucht auch zu schauen, welche Qualitäten sind wichtig, um am Ende des Lebens mit dem eigenen Leben zufrieden zu sein. Mhm. Ja, damals war ich 27, 28 und hatte diese zwei kleine Kinder zu Hause und habe mir selber gedacht, okay, wie muss ich leben, um am Ende meines Lebens irgendwie zu finden. Das war okay mit all dem, was ich erlebt habe. Mhm. Also das war so die Frage für mich auch damals unter anderem. Und da kommen natürlich, wenn du immer mit so vielen alten Menschen, die so viel erlebt haben, sehr viele unterschiedliche Geschichten zusammen, aber ich habe dann immer so das Gefühl gehabt, was sie so immer wieder betonen, ist, wie wichtig Ehrlichkeit ist. Mhm. Also auch sich selbst gegenüber, ja, ist ja nicht immer so einfach. Ehrlichkeit und auch Mut. Ja, also das mutig sein und ehrlich sein. Und dann einfach hat mich auch noch fasziniert, in unterschiedlichen Ausprägungen, aber diese Disziplin, die diese alten Leute auch hatten, auch sich selbst, also so eine gewisse Strenge mit sich selbst, ohne streng zu sein, ja, aber dieses immer wieder sich aufraffen und immer wieder zu sagen, okay, es ist ein neuer Tag und ich gehe den an, und das hat mich total fasziniert und auch berührt. Und irgendwie hat es halt auch so ein pflegendes, fürsorgliches, diese pflegenden, fürsorglichen Teile mir angesprochen, die zu Hause durch die Kinder genauso gefordert waren. Aber mit diesen älteren Herrschaften war es ja manchmal auch wichtig, ihnen einfach irgendwie ihr Kaffeeheferl aus dem Kastel zu holen und eine Decke zu holen und mit ihnen spazieren zu gehen und sie zu stützen, damit sie nicht fallen. Also da waren ganz viele eigentlich dann auch ähnliche Qualitäten gefragt, aber mit anderen Gesprächen als mit Kindern. Also das war
ganz spannend.
Ja.
Diese Disziplin, was glaubst du, kommt die aus diesem Sinn, den die älteren Menschen für sich entdeckt haben?
Naja, das, also ich denke mir, ich habe halt auch mit diesen Menschen zu tun gehabt, weil die auch noch interessiert waren, sich von einer jungen Psychologin besuchen zu lassen, mit der zu sprechen. Es gab ja auch natürlich schwer kranke Patienten, Patientinnen dort. Einer der Patienten, die ich betreut habe, der wurde lobotomiert, das heißt, dem wurde irgendwie die zwei Gehirnhälften durchtrennt, so mehr oder weniger. Also wenn ich mich richtig erinnere, also in meiner Erinnerung war das mehr oder weniger der war so ein delinquenter Jugendlicher und aufsässig und jüdisch, und das war eine Zwangsmaßnahme, Therapiemaßnahme, eine Art Kastrierung des Hirnsmaßnahme, ja, das war sehr heftig, und hat dann den Rest seines Lebens eben als schwerbehinderter Mann verbracht. Hm. Und der war da 17 oder 18 und dann war er eben ein alter Herr und hat halt große Schwierigkeiten gehabt mit dem Essen, mit dem Gehen, durchaus auch mit vielen kognitiven Funktionen. Hm. Und hat dann auch überhaupt keine sozialen Umgangsformen mehr gekannt. Also der hat mich dann immer begrüßt, so quasi so. Der hat immer schon quer durch den Raum geschrien, wenn ich als Psychologin, als betreuende Psychologin kam, so, so meine Hur kommt, die Hur kommt wieder.
Wow.
Also das war aber auch jedem klar, dass das einfach, dass das nichts mit mir zu tun hat.
Das war eine Folge dieser...
Genau, also er hat auch alle immer beschimpft. Ich meine, ich weiß nicht, ob er das vorher auch schon gemacht hat. Aber das... Das durfte man, also ja, also weder persönlich nehmen noch. Ja. Das war einfach in einem anderen Sinn gemeint.
Ja. Hast du das damals gleich gekonnt, das nicht persönlich zu nehmen? Das hat sich ziemlich herausfordernd.
Naja, darauf wurde ich auch vorbereitet. Weil manchmal war es schon peinlich, wenn man so 27 ist und so begrüßt wird, quer auf den Raum und alle drehen sich um, aber irgendwie kannten das dann alle auch schon. Okay. Das musste man ja einfach so hinnehmen. Ja. Also. Dann noch ziemlich, also meine Kinder finden das immer ganz, die wollen immer die Geschichte hören, wie das beim Essen war, weil den musste man füttern und er konnte immer auch ganz schlecht schlucken. Mhm. Ja, aber das war einfach auch der ganze Essensvorgang, war durch seine Beeinträchtigung stark beeinflusst und hat dann einfach immer wieder einfach die ganze Bissen so ins Gesicht gehustet. Das war schon durchaus, das war herausfordernd, aber ja. Also aber es war schon mein Anspruch einfach, und das war auch unsere Aufgabe, es war schon auch der Anspruch, einfach halt mit größtmöglichem Respekt und den Menschen größtmögliche Würde zu lassen. Also, genau.
Und wo war dann der Wandel, dass du gesagt hast, jetzt?
Jetzt Kinderbereich?
Jetzt Kinder.
Der Wandel, der war viel später. Also ich würde sagen, der war fast 10 Jahre später. Nachdem ich dann nochmal meine 2 jüngeren Kinder bekommen habe und meine Tochter diese Krebserkrankung hatte und dann war klar, also da war sie ein halbes Jahr alt, da war klar, mit Arbeiten jetzt nach Schwangerschaft und dem ersten halben Jahr wollte ich zu Allerheiligen anfangen zu arbeiten, stattdessen war ich mit ihr auf der Intensivstation. Hm. Und dann war klar, diese Behandlung wird, wenn alles gut geht, 2 Jahre dauern. In der Zeit, da ging es dann schon wieder auch in der Erhaltungstherapie, ging es ihr dann besser, aber war halt ein kleines Baby mit 1, 1,5 Jahren und dann haben wir noch ein Kind bekommen. Und als sie dann 3 war und das jüngste 1, habe ich mir gedacht, wo fange ich wieder an zu arbeiten? Und das war eine sehr pragmatische Entscheidung. Ich habe mir Mitte 30, 4 Kinder im Schlepptau, die letzten 3 Jahre gar nichts gearbeitet. Wo kann mich jemand holen? Das kann eigentlich nur im Kinder- und Jugendbereich sein. Also das war wirklich sehr, sehr pragmatisch. Wo schaffe ich wieder einen Einstieg und wo ist es mir überhaupt möglich? Und am besten über jemanden, den ich kenne, weil,
ja.
Und so war das dann auch, dass ich einfach geschaut habe, wo von meinen Freunden, Freunden, Bekannten arbeitet jemand im Kinder- und Jugendgesundheitsbereich und könnte mich brauchen mit dem, was ich kann. Also
Heißt,
also manchmal muss man, also ich habe gewusst, ich muss mich einfach nach der Decke strecken. Ich werde jetzt nicht aus 27 Jobangeboten aussuchen können.
Ja. Und deine Erfahrung mit deinen eigenen Kindern, hilft dir das dann in deiner täglichen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen? Oder?
Ja, klar.
Okay.
Klar. Also ich habe das gemerkt gegen Kolleginnen oder Kollegen, die keine Kinder haben. Manche haben einen ganz natürlichen Zugang, aber manche haben auch einen riesigen Respekt vor Kindern oder dann auch vor Jugendlichen. Ja. Ich denke mir, wenn man das irgendwie mehr oder weniger ab dem Zeitpunkt, wo man selber erwachsen ist, auch immer um sich hatte, gibt es keine Berührungsängste. Mhm. Das ist ein sehr natürlicher Umgang und ja, und das merken die auch, ja, dass ich will weder besonders gut dastehen noch schlecht dastehen. Oder das interessiert mich auch wirklich, was sie denken und tun. Mhm. Das weiß ich jetzt nicht, ob meine Kinder das unterschreiben würden, aber ich glaube, alle anderen, mit denen ich arbeite, erleben das auf jeden Fall so. Mhm. Und das hilft natürlich. Auch wenn Kinder und Jugendliche natürlich dann immer sehr unterschiedlich sind, aber es gibt schon vieles, was sich auch immer wieder, viele große Gemeinsamkeiten.
ja, das hilft, glaube ich, dann in der Arbeit mit
das
Kindern und
sicher.
Jugendlichen.
Aber auch, ich denke mir, ich bin einfach nicht mehr jung und nicht mehr jugendlich. Also schon auch diese klare Rolle, ich übernehme Verantwortung oder ich bin die sich kümmert oder die versucht, sich zu kümmern, aber halt nicht in allen Bereichen. Also ich denke jetzt gerade an diese ganzen Maturanten, die auf die Straße gehen. Ich denke mir, das ist nicht mein Bier. Das sollen sie sich machen, wie sie ihnen vernünftig vorkommt oder gescheit vorkommt. Also ich kann verstehen, ich erlebe das eher immer als Ausdruck auch, dass auch mal Luft rauslassen, auch sich zu wehren und nicht zu allem Ja und Amen zu sagen und zu sagen, hey, wir haben da eh so viel eingesteckt, jetzt wollen wir auch mal sagen, wie es uns geht und hört uns zu und denke mir, da habe ich jetzt nicht das Gefühl, da muss ich viel dazu sagen. Ja, also auch zu schauen, wo ist meine Rolle oder wo ist die Rolle der Erwachsenen im Kinder- und Jugendbereich.
Gibt es da eine Linie, würdest du das, wie würdest du das trennen? Du hast von Übergang gesprochen, du hast von dem 31-jährigen Kind gesprochen, der noch im Rollstuhl sitzt, wo die Eltern auf dich zugekommen sind. Also gibt es da eine Linie, weil oft ist es ja so, mit 18 bist du kein Kind mehr, da musst du dich um dich selbst kümmern, du fällst aus den Betreuungsschemata raus. Bei SS Kinderdorf als Beispiel kannst du ab 18 dann nicht mehr betreut werden. Und musst dich um dich selbst kümmern, obwohl du eigentlich ja noch, es ändert sich ja nichts außer der Kalendertag. Wo ist für dich da die Grenze? Wo würdest du unterscheiden? Was macht ein Erwachsener aus? Was macht ein Kind aus?
Naja, ich glaube, da gibt es ganz viele Betrachtungsweisen und ich finde es ganz interessant. Wir haben vor, ich glaube, 3 Jahren mittlerweile, 2,5 Jahren mit der Gesundheit Österreich GmbH, also mit der GÖG, ein Art Mini-Positionspapier geschrieben zum Thema 18+. Ja. Und da gibt es die Betrachtungsweise aus der Psychologie, wo man ja eher sagt, okay, mit 25 oder so sind dann Menschen so körperlich und auch das Gehirn so ganz ausgereift und erwachsen. Aber es gibt natürlich die juristisch-rechtliche Betrachtungsweise, die ja sehr oft diesen Cut mit 18 macht. Und danach richtet sich ja auch irgendwie so zum Beispiel das Gesundheitssystem oder die Jugendhilfe. Es gibt die medizinische Perspektive, es gibt die soziologische Perspektive. Ja, und die soziologische Perspektive ist ja auch interessant, weil es so etwas wie Kindheit noch vor einigen Jahrhunderten kaum gab. Oder wenn dann nur ganz kurze Kindheiten, ja, so was weiß ich, bis 10 Jahre höchstens. Und so etwas wie Jugendalter kaum. Und wenn man sich das in den letzten 100, 200 Jahren anschaut, bis heute, das sogenannte Jugendalter verlängert sich immer mehr und mehr und mehr. Ja, das war da vor ein paar Jahren und jetzt ist das mittlerweile schon fast eine Zeitspanne von einem Jahrzehnt.
Fast ein Drittel des Lebens eigentlich, wenn man so rechnet.
Ja, mit Kindheit ja. Ja, also jetzt. Und es gibt ja auch die Bundesjugendvertretung, das ist so die gesetzliche Vertretung in Österreich aller Jugendlichen oder aller jungen Menschen von 0 bis 30. Ja, also das ist dann schon eine sehr heterogene Gruppe.
Ja.
Also ich glaube, es gibt eben keine einheitliche Definition. Sondern es ist immer die Frage, aus welcher Perspektive schaue ich mir das an? Und gerade weil du auch diese Betreuungssituation von Jugendlichen angesprochen hast, zum Beispiel bei SOS Kinderdorf oder in der Medizin oder insgesamt in der Jugendhilfe, da gibt es schon mittlerweile sehr, sehr viele Bemühungen, das über das 18. Lebensjahr hinaus zu erstrecken. Und nicht nur Bemühungen, sondern das wird teilweise auch gemacht. Gerade in der Jugendhilfe, dass nicht alle Unterstützungen mit 18 aufhören, weil in sehr vielen Familien ist klar, mit 18 ist mein Kind noch nicht selbsterhaltungsfähig, sondern wird noch länger unterstützt, bekommt noch im besten Fall noch Ausbildung und auch wird da unterstützt und finanziell ohnehin, aber durchaus auch mit Ratschlag und tatkräftigen unter die Arme greifen. Also denke mir, da ändert sich was total. Und andererseits, das finde ich auch spannend, geht es trotzdem auseinander, weil wir einfach mittlerweile trotzdem, wir nehmen 14, 15, 16-Jährige dann schon auch sehr ernst. Ja. Und die sind einfach...
Hoffentlich.
Ja, also ich finde, man kann sie noch ernster nehmen, aber das ist wieder... kommt immer darauf an und auch für die Kinder und Jugendlichen, sie wollen einerseits ernst genommen werden und andererseits unterstützt werden und das ist ja immer so ein Balanceakt, in der Familie, in der Gesellschaft, für die Politik, in der Schule und auch für die Jugendlichen selbst.
Ja, definitiv.
Was wir sicher lernen müssen, ist, die jungen Menschen einfach noch gut zu unterstützen und besser vorzubereiten, um wirklich ins selbstständige Erwachsenenleben hinauszugehen. Nicht alle, aber viele.
Kinder und Gesundheit, was Gesundheit ist so ein Begriff, der immer öfters rumgeworfen wird, gerade jetzt durch Corona. Gott sei Dank wird dieses Tabu mentale Gesundheit auch aufgebrochen. Der Gegensatz dazu ist Krankheit und das wird auch immer mehr in den Fokus gestellt. Krankheit, kranke junge Menschen, steigende Raten von Depressionen und damit Krankheitszahlen. Was bedeutet das denn, gesund zu sein? Was bedeutet es, ein gesunder junger Mensch zu sein? Gibt es da was, wie man das erkennen kann oder woran man es messen kann?
Naja, auch da wieder, es gibt unterschiedliche Betrachtungsweisen. Also man kann das rein medizinisch betrachten. Ja, das ist ja etwas, wo es vielleicht noch am leichtesten fällt. In der Psychologie, aber zunehmend auch in der Medizin, sieht man ja eher ein Kontinuum. Also es gibt nicht wie weiß, schwarz, krank, gesund. Gibt ja durchaus Menschen mit chronischer Erkrankung, die sagen, ich bin gesund, weil die chronische Erkrankung quasi so eine Conditio ist, also so eine Hintergrundfolie, mit der sie leben. Mhm. Und wenn sie dann einen Schnupfen haben oder Husten haben oder Corona haben, sind sie krank, aber nicht, weil sie Diabetes Typ 1 haben, sondern das läuft bei ihnen einfach mit.
So die Baseline.
Die Baseline, genau. Oder auch bei genetischen Syndromen, mit denen sind einfach mit diesem genetischen Syndrom auf die Welt gekommen, leben damit und erleben das jetzt nicht als Krankheit, sondern als ihre Konstitution. Und so ist es auch bei der psychischen Gesundheit. Ja, das ist ja natürlich, es gibt eine Diagnostik und es gibt so bestimmte Cut-off-Scores und bestimmte Werte, wo man sagt, okay, das ist jetzt eine krankheitswertige Depression und bis dahin ist es eine depressive Verstimmung. Und da gibt es ja auch immer wieder deshalb neu aufgelegte Diagnosekriterien, also das ICD-10 und ICD-11 oder DSM-System, ja, diese amerikanischen und europäischen unterschiedlichen Diagnosesysteme. Und das ist ja auch interessant, es gab ja vor 100 oder 150 Jahren ganz andere Krankheiten als jetzt, weil andere Erklärungsmodelle zugrunde gelegen sind oder andere Symptome zu einem Krankheitsbild zusammengefasst wurden, die es jetzt einfach so gar nicht mehr gibt. Also auch das sind natürlich immer Konstrukte und beschreiben immer einen gesellschaftlichen Konsens. Und manchmal denke ich mir, gerade bei der Psyche ist das vielleicht derzeit auch, wenn wir zu eng gefasst.
Zu eng gefasst im Sinne von?
Es wird vielleicht zu schnell etwas als krankheitswertig bezeichnet. Ja, also das, also wenn ich jetzt so an ADHS denke, ja, Aufmerksamkeitsdefizit, Hyperaktivitätssyndrom, oder Autismus-Spektrumsstörungen oder so. Also ich habe jetzt gerade einen Artikel im Standard gelesen, wie junge Menschen, und das ist schon lange ein Thema, mit dem ich mich beschäftige. Im Standard war das ja nur so ein kleiner Artikel, aber ich fand es interessant, dass das als Schlagzeile angekommen ist, wie sich junge Menschen über soziale Medien selbst diagnostizieren. Ja, also das Thema gerade psychische Gesundheit hat ja Hochkonjunktur, also das ist definitiv in aller Munde, und du hast es schon angesprochen, die Entstigmatisierung ist ganz wichtig. Andererseits finde ich schon, dass man auch die Kirche im Dorf lassen muss und da auch ein bisschen mehr Bandbreite zulassen sollte. Also ich kann mich erinnern, wie vor Jahren auch immer noch geheißen hat, ja, in Amerika wird so viel Ritalin verschrieben und auch sogar die Studenten hauen sich Ritalin rein, um die Prüfungen zu bestehen. Und ich glaube, da haben wir jetzt in Europa einfach auch nachgezogen.
Okay.
Durchaus, also da kenne ich jetzt die Zahlen nicht genau. Aber ich finde das manchmal, das finde ich beunruhigend, ja, also da nicht ein bisschen mehr zulassen, dass einfach Traurigkeit, dass auch Ängste dazugehören. Mhm. Ja, weil du die Corona-Pandemie angesprochen hast. Ich meine, ich glaube, dass wir wirklich ganz viele Kinder und Jugendliche haben, die ganz schnell jetzt Unterstützung brauchen. Ja? Und wo Betreuung und Therapie wichtig ist und wir zu wenig Plätze haben und zu wenig Ressourcen haben. Ich finde nur, wir hätten schneller reagieren sollen, weil das Ängste und Sorgen und depressive Verstimmung am Anfang der Pandemie dann immer stärker aufgetreten sind, ist ja verständlich auf kompletten Umsturz des Alltags und auch auf eine globale Bedrohung und ein Gesundheitsrisiko, wo einfach permanent die Zahlen transportiert werden. Wie viele sind krank, wer liegt auf der Intensivstation, Bilder aus den Intensivstationen.
Und die damit verbundene Unsicherheit auch, was könnte mir zustoßen?
Was könnte mir zustoßen, aber wie könnte ich vielleicht auch andere gefährden? Ja. Aber auch als junger Mensch ist ja auch der Zeitfaktor, ja, und auch das wurde ja immer wieder besprochen, aber das war schon sehr schnell klar, dass so eine Pandemie für einen jungen Menschen natürlich eine ganz andere Lebensspanne betrifft als bei einem Menschen in meinem Alter. Mhm. Und man auch schon im höheren Alter andere Krisen überwunden hat und weiß, okay, da kann es mir mal echt schlecht gehen und das kann vielleicht auch mal ein Jahr dauern. Mhm. Aber ich habe es schon mal geschafft, da wieder rauszukommen und ich weiß, wie ich das für mich angehe und ich habe bestimmte Coping-Strategien entwickelt und habt ihr dazugelernt, aber das war ja für alle jungen Menschen ganz neu und dann auch so kollektiv. Und ich denke mir, es war schon natürlich irgendwie so ein bisschen verbunden mit Weltuntergangsgefühlen auch.
Und Betreuungsangebote und Therapien heißt, dass diese jungen Menschen, die Ängste verspüren, dann krank sind und Therapie brauchen? Oder wie würdest du das sehen? Also naja, Angst gehört zum Leben dazu, aber die Corona-Angst ist dann zu stark?
Naja, ich finde nur, also nur unter Anführungszeichen, wenn man therapeutische Unterstützung bekommt, heißt das noch nicht unbedingt, dass man krank ist.
Mhm. Okay.
Im psychischen Bereich. So sehe ich das. Die Krankenkasse sieht das ein bisschen anders, weil die will eine Diagnose. Mhm. Diagnose bedeutet dann schon mal eine krankheitswertige Störung. Also auch da gibt es natürlich die Systeme, die unterschiedlich einordnen und unterschiedlich definieren und teilweise einfach auch einfach aus pragmatischen oder abrechnungstechnischen Gründen.
Ja. Das sind wir wieder bei dem Punkt, wo diese Grenzen notwendig sind, um das ganze System noch zu managen.
Genau. Ja, und auch um Verantwortungsbereiche zu definieren und zu sagen, okay, ab da bin ich zuständig als Sozialversicherung und ab da noch nicht. Das fand ich auch interessant, eben war ja auch so ein bisschen, plötzlich waren die Landesgrenzen wieder so wichtig bei der Pandemie, weil alle sagten, okay, ich bin bis zu meinen Landesgrenzen verantwortlich. Ja. Die offenen Grenzen funktionieren plötzlich nicht mehr, weil die Verantwortungsbereiche dann irgendwie aufgelöst sind und dann wird es echt schwierig.
Mhm. Das waren die ersten Grenzkontrollen, die ich erlebt habe in meinem
Leben.
Siehst du?
Ja gut, ich bin noch mit der Mauer in Berlin und mit dem Eisernen Vorhang aufgewachsen. Da konnte ich meine Verwandtschaft 100 Kilometer von Wien nur besuchen, wenn wir zuerst von Menschen mit Maschinengewehren irgendwie durchsucht wurden und das Auto zerlegt wurde. Und ich fand das fantastisch natürlich, dass dann keine Grenzkontrollen notwendig sind. Ja, genau. Aber auch das ist ja irgendwie erschütternd und für junge Menschen plötzlich sind Grenzen dicht.
Ja.
Und man ist mit offenen Grenzen aufgewachsen. Ne?
Und ganz viele Lebensideen, Entwürfe, die man für sich geplant hat, sind auf einmal weg und funktionieren nicht mehr. Abschlussklassen, die ins Ausland gehen wollen, ist dann auf einmal alles weg. Und das wiegt dann natürlich schon sehr stark, auf jeden Fall.
Naja, und ich glaube, was manchmal vergessen wird, wenn es dann heißt, irgendwie, ja, den jungen Leuten geht es eh so gut, aber ich glaube, es ist ein Unterschied, wenn ich persönlich, wenn mein Plan durcheinander kommt aufgrund von einer Krankheit oder weil irgendwie eine Lebensabzweigung anders funktioniert, als wenn das so kollektiv ist, weil dann habe ich nicht den Halt, okay, bei mir ist etwas schief gegangen, aber das wird vielleicht wieder und insgesamt geht alles weiter und es gibt noch diese positive Zukunftsbilder, sondern diese kollektiven Einschnitte machen einfach nochmal viel größere Angst.
Ja, weil das, was mir sonst Halt hätte geben können, dann auch keinen Halt mehr hat. Ich habe am Anfang noch gedacht, eigentlich ist es nicht so schlimm, weil wir alle in einem Boot sitzen. Aber wenn das Boot überall Löcher hat, ist natürlich dann doch nicht so gut.
Ja. Ja, also das hat halt dann eine größere Dimension noch über sich selbst hinaus und das macht einfach schon noch einmal größere Ängste. Und deshalb fand ich das ja auch ganz spannend, dass ich ganz oft von jungen Menschen zu hören war. Und ich kann das auch gut nachvollziehen, dass diese ganze Corona-Pandemie auch nochmal die Ängste schürt in Bezug auf Klimawandel. Weil es einfach um die Zukunftsperspektive geht, die plötzlich verloren geht. Und zwar eben, wie ich schon gesagt, so auf globaler Ebene, so ganz umfassend. Ich hoffe, das fühlt sich jetzt schon besser an. Weiß ich nicht, was sagst du?
Ich bin mir nicht sicher. Ich sehe da so zwei Richtungen. Das eine ist, dass damit klarkommen und sich damit abfinden mit einer neuen Realität, was ich eher als förderlich positiv bewerten würde. Das andere ist eine grundsätzliche Resignation und das Aufgeben der Realität und das Anerkennen der Aussichtslosigkeit unserer Situation. Und ich habe immer mehr Kontakt in meinem persönlichen Umfeld mit jungen Menschen, die diese Aussichtslosigkeit krank macht. Also da würde ich schon persönlich als Nicht-Psychologe und Nicht-Mediziner würde ich da schon von krank reden, weil es diesen Menschen einfach unheimlich schlecht geht. Sie es kaum mehr schaffen, nach draußen zu gehen. Sie soziale Interaktionen nicht mehr wirklich wertschätzen können und wo es dann auch schwierig wird, sich mit diesen Leuten zu treffen, weil einfach, wenn sie da sind, dann ist die Stimmung gekippt und man kann sie nicht mehr rausholen. Und das hat viel damit zu tun mit dieser Realisation, wie verrückt eigentlich die Welt ist und wie, was wir uns da eigentlich antun als Menschen. So in Wien jetzt eh eine schöne grüne Stadt, aber in Wahrheit ist alles Beton. Das ist so ein Beispiel, was ich ganz oft höre. Also man geht zur Tür raus, alles nur Beton. Man ist so eingeengt, eingepfercht. Das hat sicher der Lockdown und das Zuhause-Sein dann nochmal verstärkt. Und ja, also das sind so die beiden Richtungen, die ich mitbekomme. Ich persönlich bin eher schon seit Anfang der Pandemie recht gut damit klargekommen, weil durch meine eigene Kindheit ist mir nie sehr schwer gefallen, mich in neuen Rahmenbedingungen schnell zurechtzufinden. Und das hat mir sehr geholfen, dann durch die Pandemie auch das als Chance zu sehen und als Entwicklungsmöglichkeit und als was Spannendes, was passiert eigentlich. Also es hat meine Neugier entweckt und mein Interesse. Aber ich kann auch sehr gut verstehen, dass vielen anderen jungen Menschen nicht so geht und ja, dass es Ängste stark verstärkt. Und wenn man dann eben diesen Halt nicht hat in seinem Umfeld, weil es den anderen Menschen genauso geht wie einem und sie auch keine Antworten haben und keine Lösungen und keine Unterstützungsmöglichkeiten, ja, ziemlich tragisch. Das bringt mich zu einer Frage an dich, wie sehr denn, oder was würdest du sagen, ist noch ein normaler Rahmen, wenn es das überhaupt gibt, an Angst und Kummer und Sorgen und wie viel gehört dazu, wie viel muss man tolerieren als junger Mensch und hast du da eine Perspektive? Oh,
nein, also da glaube ich, kann ich keine so generelle Antwort geben. Ich denke mir, das ist schon sehr unterschiedlich. Hängt schon noch sehr von der persönlichen Toleranzschwelle ab. Also das, was du beschrieben hast, wenn es überhaupt keine positiven Ausblick mehr gibt auf die Zukunft, aber auch nicht auf sich selbst und auch nicht auf die Umgebung, dann ist das natürlich krankheitswertig. Ja, also in meiner Studienzeit haben wir immer noch von der Beck'schen Triade gesprochen. Also, das, quasi dieses Depressionsdreieck. Aber denke mir, das ist da finde ich schon wirklich ganz wichtig, professionelle Hilfe zur Verfügung zu stellen, niederschwellig und vielleicht sogar aufsuchend, ja, wenn die Menschen, so wie du sagst, gar nicht mehr hinausgehen wollen. Oder wenn die Ängste so groß sind, dass es überhaupt nicht mehr möglich ist, Dinge, die einen wirklich abhält vom Alltag oder auch von Dingen, die einen Freude machen oder von Dingen, von denen man weiß, sie würden einem theoretisch gut tun. Sie haben einem mal gut getan. Und die Dauer ist natürlich auch eine Frage. Ja. Bei all diesen diagnostischen Abklärungen ist schon immer auch die Frage, wie lang dauert das schon an? Also da möchte ich irgendwie jetzt nicht so, genau, sonst kommt es irgendwie zu den Selbstdiagnosen, die ich schon angesprochen habe. Aber ich glaube schon, dass die Menschen oder die Personen oder die jungen Menschen selber sagen können, hey, das, so ist das nicht mehr okay. Und da komme ich einfach nicht mehr alleine raus. Und da brauche ich Unterstützung. Also
ehrlich zu sich selbst sein.
Ja. Nee, ehrlich zu sich selbst sein, ehrlich zu den anderen sein. Und manchmal kann man das vielleicht auch gar nicht. Also da braucht man auch unterstützendes Umfeld. Ja, du hast auch beschrieben, du hast gesagt, du hast gelernt, schon jung mit sehr unterschiedlichen Situationen klarzukommen. Und es geht ja dann auch immer wieder, wird davon gesprochen, von Resilienz und Widerstandsfähigkeit und wie kann man die auch erhöhen. Aber ich glaube, dass auch sowas wie Resilienz oder wie man so durch so eine Situation durchkommt, ganz viel von der, gerade von der persönlichen Situation abhängt. Ja. Es gibt halt manchmal, erwischt einen eine Katastrophe und da ist man aber gerade besonders gut aufgestellt aus unterschiedlichsten Gründen. Und man kann sie ganz gut bewältigen und etwas anderes erwischt einen ganz, da ist man plötzlich sehr vulnerabel. Also vielleicht so als Beispiel, damit man sich das vorstellen kann. Ich habe erlebt, dass Jugendliche, die gerade so am Sprung hinaus in die Welt waren und gesagt haben, so jetzt bin ich quasi Teenie oder will mich von der Familie abnabeln und ich will die Welt umarmen und bin voller Neugierde und zack, war der Lockdown da und sie sind wie an eine Betonwand angeprallt. Für die war das ein totaler Schock. Das ist halt wie ein, zum Beispiel wie ein Autounfall. Ja?
Und ganz plötzlich.
Ganz plötzlich ein richtiges Trauma. Ja. Für andere, die vielleicht ein bisschen älter waren und schon irgendwie mehr Erfahrungen draußen in der Welt gesammelt haben oder eine gleichaltrige Peergroup hatten, die konnten sich irgendwie ganz gut arrangieren und so kleine Lücken finden, wo sie ausbüchsen konnten und waren irgendwie dann trotz Lockdowns irgendwie ohne Eltern oder sonst unterwegs. Oder die einfach noch ein bisschen jünger waren und gefunden haben, es ist eh urstressig, dieses ganze Programm und rundherum und der ganze Druck. Für die war das dann vielleicht eine Entlastung. Es hat dann einerseits schon mit dem Individuum zu tun, aber auch mit der Entwicklungsphase, in der ich gerade bin. Ja. Und ich habe das auch bei Menschen in meinem Alter erlebt. Also das ist auch unterschiedlich. Hat man einen Job, wo man dann irgendwie total viel zu tun hat und sich sinnvoll fühlt. Ja, auch diese Sinnhaftigkeit und diesen Beitrag, wenn man das Gefühl hat, ich kann jetzt trotzdem noch einen Beitrag leisten und vielleicht nicht gerade in der Überforderung im Spital, sondern in einem guten Maß, dann kommt man besser durch. Oder habe ich Familie um mich herum, die ich trotzdem umarmen kann, obwohl ich sonst niemanden mehr sehen kann. Oder lebe ich alleine und das habe das eigentlich total genossen, allein sein und meine Freiheiten, aber jetzt bin ich plötzlich einsam und alleine. Also da kommt so viel zusammen, dass man das so schwer über den Kamm scheren kann.
Ja, spannend. Aber du hast auch gesprochen von früheren Unterstützungsangeboten, die wir hätten liefern müssen für junge Menschen.
Naja, ich finde jetzt in allem Aufruhr und sagen, wir müssen jetzt irgendwie Psychotherapie und psychologische Beratung und Behandlung an die jungen Menschen bringen. Ja, das stimmt. Und aber jetzt brennt schon das Dach, mehr, nicht nur das Dach, sondern auch das Fundament. Und am Anfang hat man recht lange zugeschaut. Und da war schon klar, dass das kommen wird. Und passiert ist erst etwas, als die Psychiatrien, die halt, weiß ich nicht, 50 Betten oder so haben, sagen, wir sind voll. Aber ich meine, 50 Betten, die voll sind, das ist ja die alleroberste Spitze des Eisbergs. Ja. Und da kann man sich vorstellen, was sich dann irgendwie so den Berg hinunter und dann unter Wasser abspielt. Eben diese ganzen subklinischen Bilder, wo du, wie du sagst, also die Freunde oder Bekannten, die du kennst, die dann nicht mehr hinausgehen, die auch den Sinn ihrer Ausbildung nicht mehr sehen, die sagen, wozu überhaupt leben, weil eigentlich haben wir gar keine Zukunft, ja, etc. etc. Und da sind ja auch die 15, 16, 17-Jährigen, die das noch anders artikulieren vielleicht oder dann irgendwie in Essstörungen reinrutschen oder sich selbst verletzen. Mhm. Ja, das gibt ja auch so typische Symptome in bestimmten Altersgruppen. Und da hätte und die Unterstützung für Kinder und Jugendliche mit Belastungssymptomen, mit depressiver Verstimmung, mit Verhaltensauffälligkeiten, die war ja schon vor der Pandemie in Österreich defizitär. Ja. Da gab es immer schon viel zu wenig. Das wurde immer vernachlässigt. Wir haben schon vor Jahren gesagt, irgendwie, warum kann man mit jedem Beinbruch, Bauchweh, verstauchtem Arm Tag und Nacht überall mit der E-Card in Österreich medizinische Hilfe bekommen. Das ist eh schön, super, ja. Aber dafür, dass wir das beste Gesundheitssystem der Welt haben, wie einem dann immer wieder erklärt wird, finde ich das schon sehr komisch, dass man eigentlich im Spital erst Hilfe bekommt, wenn man versucht hat, sich selber umzubringen, nur mehr 45 Kilo wiegt oder. Mhm. Ja, das stimmt etwas nicht. Und es ist gut, wenn das jetzt erkannt wird. Noch schöner wäre, wenn dann wirklich nachhaltig hier etwas verändert wird. Schade ist, dass es so spät passiert ist und dass wir diese Pandemie gebraucht haben. Und meine Hoffnung ist, dass wir diese vielen jungen Menschen gut auffangen können und alles dazu tun, ja, ihnen auch wieder Freude am Leben zu vermitteln.
Und wie macht man das?
Wie macht man das? Ja, das ich glaube, da sind jetzt viele am Überlegen. Ich meine, da kann man das, also das, ich denke mir, insgesamt muss man ihnen zuhören, sagen, wir nehmen euch ernst, wir nehmen eure Sorgen ernst und lasst uns gemeinsam an Lösungen arbeiten und wir lassen euch. Jetzt knurrt mein Magen, interessant. Also machen wir das gemeinsam, soweit das geht. Und andererseits, dort, wo übernehmen wir auch Verantwortung und machen das auch für euch. Ich denke mir, das ist schon auch immer wieder die Aufgabe von der älteren Generation, von meiner Generation, noch älter oder auch ein bisschen jünger, zu sagen, hey, auch wir fühlen uns dafür verantwortlich, wie es euch geht einerseits und auch wie es hier auf diesem Planeten zugeht andererseits. Nicht alles kann man immer lösen alleine. Und andererseits ganz konkret einfach Unterstützungsangebote auffangen, Gespräche. Also ich glaube, das wissen wir eh, da gibt es unterschiedliche Ebenen. Wiederum die politische Ebene, die gesellschaftliche Ebene. Und dann müssen die unterschiedlichen Bereiche wie Bildung, Gesundheit, Soziales ineinandergreifen. Also ich glaube, das sind schon noch Aufgaben für uns. Andererseits sind auch viele Grenzen aufgeweicht und ich glaube, da könnten schon gute Weichen gestellt werden. Und da immer wieder auch die jungen Leute einzuladen und zu sagen, hey, macht mit. Und es müssen nicht alle mitmachen. Ja, will auch niemanden stressen, aber die möchten, macht mit und wir machen das gemeinsam. Und ganz genau, also ich denke mir, das ist auch so die Aufgabe der Kinderliga, für die ich arbeite, immer wieder zu sagen, ich denke mir, die jungen Menschen können mittlerweile auch sehr gut für sich sprechen. Nicht alle, aber immer wieder gibt es immer wieder Protagonisten, die das sehr gut machen. Ich als Kinderliga sehe unsere Aufgabe als die Erwachsenen, als die eben auch mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, immer wieder zu sagen, aus unserer Erfahrung braucht es neue, was weiß ich was, Behandlungsmöglichkeiten, das auf bestimmte zu sensibilisieren, Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben und auch Menschen involvieren, die vielleicht gar nicht mit Kindern und Jugendlichen so in Berührung sind. Ja. Ich bin dann immer wieder ganz erstaunt, wenn ich dann mit Menschen spreche und sage, aha, echt, also das junge Menschen bewegt das wirklich, das Klimathema. Ja, das bewegt sie wirklich. Ja, und das ist aber 2022. Ja. Vor 3 Wochen passiert, dass mir das jemand sagt. Also dann das einfach nochmal zu verstärken. Wow. Okay. Ja. Und immer wieder darauf hinzuweisen, nochmal an eine andere Klientel vielleicht gerichtet, ein anderes Zielpublikum. Mhm. Ja.
Das heißt, Gesundheit ist ein recht komplexes Ökosystem mit ganz, ganz vielen ganz, ganz vielen Rädchen, ganz, ganz vielen Stellschrauben, ganz, ganz vielen Institutionen und Ebenen, du hast gesagt, politisch, gesellschaftlich, dann sich auch individuell, das individuelle Umfeld. Also man kann im Endeffekt nicht sagen, diese drei Maßnahmen hätten wir zu Beginn der Pandemie implementieren sollen und dann wären alle jungen Menschen gut durchgekommen.
Wahrscheinlich nicht. Aber es wären vielleicht mehr Menschen gut durchgekommen, wenn es von Anfang an, wenn einfach, wenn es niederschwellige, kostenfreie Beratungs- und Behandlungsangebote gegeben hätte.
Zum Thema psychische Gesundheit.
Zum Thema psychische Gesundheit, ja. Glaube ich schon. Also ich glaube nicht, dass es bei der körperlichen Gesundheit gar keine schwierigen Verläufe gegeben hätte, aber ich glaube schon, dass man mehr hätte auffangen können, klar. Mhm. Aber das gab es halt nicht. Mhm. Und ich hoffe, dass es das in Zukunft geben wird. Also es gibt jetzt viele Initiativen, wo es kostenfreie Psychotherapie, kostenfreie klinisch-psychologische Behandlung für Kinder und Jugendliche gibt. Die werden finanziert durch zusätzliche Gelder, durchs Ministerium. Die sind aber alle halt, wie soll ich sagen, terminisiert mit Ende 2022 oder Mitte 2023 oder so. Und ich denke mir, das ist auch so Arbeit, die jetzt vor uns liegt, daran zu arbeiten, dass es nachhaltige Strukturen gibt und nachhaltige Angebote und die sichere Finanzierung dann darüber hinaus.
Was hat das denn für Konsequenzen, wenn es jungen Menschen nicht gut geht? Also was heißt nachhaltig? Wie lange zieht sich sowas? Wie tief sitzenden Wunden, die man in der Kindheit bekommt, erfährt?
Darauf würde ich jetzt auch keine absolute Antwort geben. Das ist auch so unterschiedlich. Ich denke, da ist die Analogie mit dem Körper schon ganz gut. Es gibt ganz tiefe Wunden, die dann gut verheilen und die Narbe sieht man immer, aber es kann trotzdem, die stehen dann trotzdem einem erfüllten und erfüllenden Leben nicht entgegen.
Also es tut nicht mehr, die Narbe ist da, aber es tut nicht mehr weh.
Ja, vielleicht tut sie manchmal auch weh, aber gut, das tut einem auch ohne Narben manchmal etwas weh. Ja. Und dann gibt es aber einfach auch Verletzungen, körperlich und seelisch, die so chronifizieren und immer so leicht schwelen und einfach nie wirklich zum Heilen. Und auch da kommen wieder viele Faktoren zusammen. Und es gibt keine Garantie, aber ich denke, wir müssen möglichst viel anbieten, um Kindern, Jugendlichen, jungen Menschen die Hand zu reichen und sie zu begleiten. Das ist das eine, also wirklich konkret zu begleiten, die Individuen und natürlich, das wissen wir eh. Nicht umsonst gibt es jetzt die EU-Kindergarantie, da geht es um Chancengerechtigkeit und Kinder in Armutslagen zu unterstützen in Bezug auf Bildung, in Bezug auf Betreuung, in Bezug auf auch einfach Ernährung, ja, eine gesunde Mahlzeit am Tag. Sagen, wir wollen einfach Europa so gestalten, dass es eine möglichst weitgehende Chancengerechtigkeit gibt.
Wie hängt Chancengerechtigkeit und Gesundheit zusammen?
Naja, wir wissen, dass Kinder in Armutslagen, Kinder aus Familien mit einem niedrigeren Bildungsstand, dass die alle einfach mehr Gesundheitsrisiken ausgesetzt sind und tendenziell weniger gesund sind. Und wenn wir jetzt weniger gesund sind, heißt das öfter krank, mehr chronische Beschwerden haben wie Kopfweh, Bauchweh, mehr chronische Krankheiten entwickeln und auch ihr Wohlbefinden, jetzt also die psychische Gesundheit einfach geringer ist, ja, die Lebensqualität geringer ist, die sie angeben.
Okay, das heißt, wenn ich ungerecht lebe, in niedrigeren sozioökonomischen Milieus lebe, geht es mir auch körperlich, mental, gesundheitlich nicht so gut.
Statistisch gesehen. Genau. Es gibt immer Ausreißer natürlich.
Ja, sicher.
Aber statistisch gesehen ist das so. Und das ist durchaus etwas, das ist schon auch vielen politischen Verantwortlichen bewusst. Und es gibt schon auch viele Menschen, die sich einfach darum bemühen, das Aufwachsen von Kindern chancengerechter zu gestalten. Aber es gibt natürlich auch viele Kräfte, die in eine andere Richtung ziehen. Nicht unbedingt, um Kindern und Jugendlichen zu schaden, aber aus Kostengründen, politische Ideologie, wirtschaftlichen Überlegungen etc. etc.
Ja. Das ist ein ziemliches Minenfeld, dieses Thema Chancengerechtigkeit und vor allem dann auch im Zusammenhang mit Schulen. Wir waren neulich
Bildungspolitik.
Wir waren neulich in einer Schule im 18. Bezirk und haben dort Workshops gehalten. Es war eine Mittelschule mit 98% der jungen Menschen mit Migrationshintergrund. Direkt daneben war eine AHS, wo es genau spiegelbildlich war, 98% kein Migrationshintergrund. Und ja, also es hört sich jetzt einfach nicht chancengerecht an, wenn man sich diese Zahlen mal vor Augen führt.
Also ich glaube, das ist auch in Österreich schon sehr vielen Menschen bewusst, dass Bildung vererbt wird. Und es gibt durchaus viele Bemühungen, dem entgegenzuwirken, aber nach wie vor profitieren auch viele davon.
Dann, wenn es in der Schule nicht so chancengerecht ist und Chancengerechtigkeit mit Gesundheit zu tun hat, was hat dann Schule, Bildung mit Gesundheit zu tun? Gibt es da Zusammenhänge?
Ich glaube, genau die Zusammenhänge, die wir schon formuliert haben. Und das Problem ist nur, dass dann Schule, also oder das Schulsystem, sagen wir mal so, seinen Teil dazu tut, dass die Schere weiter auseinandergeht. Und das ist ja so das Thema auch, dass er dann immer ein Schritt zum nächsten, zum nächsten, zum nächsten führt und die Schere geht dann immer weiter auseinander. Und so immer dieses Sprichwort auf die Butterseite des Lebens gefallen, irgendwie geht es dann immer so weiter und dann komme ich schon vielleicht aus einer armutsgefährdeten Familie oder aus einer Familie mit niedrigem Bildungsstand, dann gehe ich in die Schule, wo ich eben, weiß ich nicht, mit 15 aufhöre, dann weiß ich nicht, wie es weitergeht, dann höre ich vielleicht überhaupt auf mit Ausbildung und Gearbeiten oder bin schon so krank, dass ich nur mehr eingeschränkt irgendwie einsetzbar bin und so weiter und so weiter. Oder
und dann kommt noch die Pandemie.
Daran kommt noch die Pandemie und da haben wir natürlich gesehen, dass Familien oder auch junge Menschen in Armutslagen noch einmal stärker betroffen sind. Ja, und da geht es einfach um die Wohnsituation, da geht es um die Infrastruktur, ja, also wenn wir jetzt sagen, auch digitale Ausstattung, da geht es um den Zugang zu Grünflächen und zur Natur, das hast du vorher auch schon so angesprochen, das macht natürlich einen Unterschied, wenn ich in der Pandemie irgendwie zu einem Zweitwohnsitz fahren kann und sage, hurra, ich habe es jetzt irgendwie total schön und grün und Ruhe und kann jeden Tag rausgehen. Oder ob ich einfach in einer Großfamilie, in einer kleinen Wohnung lebe, also jetzt um so Extrembeispiele zu nennen. Ja. Aber das macht auch einen totalen Unterschied, wie ich mich psychisch fühle, aber auch wie es mir körperlich geht. Und wir haben, also es gab ja auch in Deutschland Umfragen unter jungen Menschen vom Deutschen Jugendinstitut, die auch gesagt haben, dass junge Menschen, die finanzielle Sorge haben, einfach nochmal sich viel stärker psychisch belastet fühlen durch die Pandemie. Ja, wo geht es mit mir finanziell hin? Bin ich abgesichert? Wie wird meine Lebenssituation sein? Welche Job werde ich machen können?
Ja, ein wirklich, wirklich komplexes, schwieriges Thema. Wenn es mir nicht gut geht und dann kommt noch sowas dazu, geht es mir natürlich schlechter.
Ja, wobei das ist eigentlich ganz einfach.
Stimmt, ja.
Eigentlich ist es ganz einfach. Schwierig ist, da wird es dann nur, man sagt, okay, was tut man dagegen? Und wer tut was dagegen? Und sehr oft sind ja genau die Gruppen, die besonders belastet sind, nicht vertreten in Politik oder im öffentlichen Raum. Also da geht es dann auch wieder um Teilhabe,
Zugang.
Ja. Und ich denke, das haben wir jetzt, und das wurde ja auch 100-mal gesagt, alles so klar vor Augen geführt bekommen. Und jetzt beginnt halt das Gerangel, wer setzt sich jetzt durch wieder, wenn so viel irgendwie in Aufruhr ist. Und
welcher Schulsprecher oder welche Schulsprecherin ist am lautesten auf der Demo? Und welche Gruppen von jungen Menschen werden dadurch dann repräsentiert. Es ist ein Unterschied, ob die Rahlgasse ihre Unterschrift im Bildungsministerium drunter setzt oder die Mittelschule in der Torricelli-Gasse.
Genau.
Das ist dann wieder ein ganz anderes Publikum mit ganz anderem Zugang zu Meinungsbildung und Sprachrohren.
Und ja. Wer wird auch von den Medien rezipiert?
Ja, ja. Was dann oft in der Öffentlichkeit als die Stimme der jungen Menschen genau. wahrgenommen wird, weil der Standard oder
ZIP Newsflash oder
genau irgendwas zitiert oder Ausschnitte zeigt.
Genau, also da kann man diese ganzen Mechanismen sehr schön ablesen. Ja, und man kann einfach immer wieder versuchen, was dagegen zu halten. Manchmal tappt man selber in solche Fallen.
Sicher, ja. Und das macht das Ganze dann nicht leichter.
Nein, das macht es nicht leichter, aber ich finde es trotzdem auch spannend. Ich finde es schon auch spannend, weil ich weiß ich nicht, wie du das erlebst. Das finde ich sehr interessant, was du dazu sagst. Aber gut, ich lebe natürlich auch mit diesem Blick, aber mir kommt trotzdem vor, dass Kinder und Jugendliche mehr in den Fokus gerückt sind und es zumindest im öffentlichen Diskurs öfter besprochen wird. Wie geht es ihnen oder was sagen sie oder mehr zu Wort kommen, auch wenn es nur ein bestimmter Ausschnitt ist. Aber wie siehst du das?
Ich glaube schon. Ich glaube, dass sich da in den letzten 5 Jahren speziell sehr viel getan hat und dieses Schlagwort Partizipation, ich mir vor 5 Jahren noch gedacht habe, so einfach ist es gar nicht, einfach die jungen Menschen zu fragen, wie es ihnen geht, was sie brauchen. Im Endeffekt, ich habe mal bei irgendeiner Veranstaltung vom Ministerium für Jugend, wie auch immer es jetzt heißt, habe ich die Frage bekommen bei einem Vortrag zu Partizipation und die Jugendteilhabe, habe ich die Frage bekommen, ja, wie rede ich denn mit jungen Menschen? Und meine Antwort war, hingehen und fragen, weil ja, so schwer ist es echt nicht. Die meisten können Deutsch und die meisten verstehen Erwachsene und wenn man ihnen auf Augenhöhe einfach begegnet, funktioniert das schon. Aber da war so ein gewisser Grad der Berührungsangst und Unwissenheit da und jetzt merke ich schon, dass dieses Wort Partizipation mehr Gewicht hat und mehr Maßnahmen dahinter stecken und ernster genommen wird. Und jetzt gibt es im Bildungsministerium gibt's ein eigenes Projekt mit einer Partnerinnenorganisation zum Thema Partizipation. Also das wird jetzt offiziell auch in den Mittelpunkt gerückt. Und wie du schon gesagt hast, die Medien sind voll von Bildung und Schulen und jungen Menschen und deren Anliegen. Und es wird immer mehr gefragt, was sie interessiert und was sie brauchen und wie es ihnen geht. Und es gibt immer mehr Studien dazu aus Deutschland, aber auch aus Österreich. Also ich glaube schon, dass dieses Thema junge Menschen wirklich auch durch die Pandemie in den, ja, das hat einen festen Platz im öffentlichen Diskurs bekommen. Und das ist schon sehr positiv zu bewerten, meiner Meinung nach. Nur eben, es ist dann wieder kritisch, wenn man sich überlegt, wer wird gehört und warum werden sie gehört und welche Gruppen werden repräsentiert und welche Gruppen werden nicht repräsentiert. Ich habe zum Beispiel mit der Bundesschulsprecherin schon geredet und ich war sehr dankbar, dass sie rausgestrichen hat, hervorgehoben hat, wie privilegiert sie eigentlich ist in ihrer persönlichen Lebenssituation und dass sie Zugang hat zur Natur, dass sie ein unterstützendes Umfeld hat, ihr eigenes Zimmer und so weiter. Und selbst Maturantin und kommt aber gut damit klar durch diese privilegierte Stellung. Und sie ist Bundesschulsprecherin und ich habe sie gefragt, wie sie denn Menschen repräsentieren kann, die nicht in ihrer Bubble leben. Und da sind wir wieder bei der individuellen Verantwortung, weil die Bundesschulsprecherin ist so organisiert, dass sie von den Landesschulsprechern und Landesschulsprecherinnen Anliegen weitergetragen bekommen, die wiederum von den Klassensprechern, Schulsprechern und so weiter abhängen. Und da ist dann eben die Frage, wie sehr engagieren sich die Leute aus der Torricelli-Gasse versus Rahlgasse zum Beispiel. Also eine Mittelschule mit 90%, 95% Migrationshintergrund gegenüber einer fast komplett österreichischen Schülerinnenschaft. Und ja, ich glaube, das gehört noch mehr in den Vordergrund gerückt, dieser Hintergrund des Diskurs, woher die Meinungen kommen und welche Schüler und Schülerinnen, junge Menschen dort eigentlich sprechen. Aber grundsätzlich ist es gut und schön und eine wundervolle Entwicklung, dass junge Menschen gehört werden und ernst genommen werden und sie allein auch dieses Gefühl bekommen, gehört zu werden. Das glaube ich, ja. Es können viele Erwachsene, glaube ich, im Alltag auch noch viel mehr umsetzen. Einfach zuhören, einfach fragen, hey, wie geht's dir? Also der Aufruf an alle Erwachsenen, die was mit jungen Menschen zu tun haben, einfach mal zuhören und sich interessieren. Vor allem auch an die Eltern, an meine Eltern. Einfach mal fragen, wie es geht. Und ich glaube, wir sind da aber auf einem sehr guten Weg. Und
also ich hoffe auch. Also hast du das gelesen, den Konrad Paul Dissmann, den österreichischen Philosophen und die Maturantin, die darauf geantwortet hat, weil er sich so kritisch bis vielleicht auch abfällig über dieses Aufbegehren der jungen Menschen gegen die mündliche Matura geäußert hat. Und eine Maturantin, ich glaube aus einer Grazer Schule, hat sehr eloquent geantwortet und hat unter anderem gesagt, hören Sie doch mal richtig zu, Herr Professor, hören Sie einfach mal zu. Und also das kann man immer noch nachlesen, glaube ich, in der Kleinen Zeitung. Genau, was ich ja gerade so, weil Kleine Zeitung ist ein steirisches Blatt. Und also ich denke mir auch, es geht ums Zuhören und es geht auch darum, wir können alle nur radikal irgendwie subjektiv natürlich Dinge sehen. Ich habe nur mein eigenes Leben und meine Augen und meine Perspektive. Aber auch mal zu sagen, okay, bestimmte Dinge kann ich vielleicht jetzt einfach nicht mehr beurteilen. Ja. Ich kann sehen und ich kann mir schildern lassen, den jungen Menschen, wie es geht und versuchen, ein Gefühl zu bekommen. Aber ich habe das jetzt nicht so erlebt wie sie. Mhm.
Ja. Dazu ganz spannend. Die Liga für Kinder- und Jugendgesundheit hat, glaube ich, 2016 war es, ein Positionspapier rausgegeben, Bildung und Gesundheit. Und eine der Kernaussagen ist, dass es nicht so wichtig ist, was man jungen Menschen beibringt. Also die Inhalte sind nachrangig, sondern wie man es beibringt, der Prozess und die Beziehungen, die dadurch entstehen. Und das ist ja genau das, was man macht mit Zuhören. Man kümmert sich um eine Beziehung, man verstärkt eine Beziehung, man erlebt eine Beziehung durch das Zuhören. Und wenn das wichtig ist für persönliche Entwicklung von jungen Menschen, dann gehört es einfach in den Vordergrund gestellt, dieses Zuhören, dieses aktiv diese Beziehung pflegen und nicht einfach nur, na klar, man hat nur sich selbst und seine Subjektivität, aber man kann auch diese persönlichen Erfahrungen erweitern um die Erfahrungen anderer Menschen, indem man zuhört und Fragen stellt und die eigene kindliche Neugier mal wieder aufflammen lässt.
Zum Beispiel. Ja. Oder auch die eigenen Erfahrungen schon zur Verfügung stellt, aber nicht, die nicht irgendwie als absolut ansehen. Ne?
Das ist natürlich auch das Ding, dass junge Menschen dann meinen, sie müssen das Rad neu erfinden, weil sie eh alles besser wissen als Erwachsene.
Ja, aber das ist dann auch wieder okay.
Ja, ja. Schuldig selbst, immer noch. Aber man kann trotzdem auch so viel lernen und man kann sicher von dem Philosophen, der eine vielleicht etwas engstirnige Meinung zur mündlichen Matura hatte, auch was lernen über das Leben.
Naja, sicher, auf anderen Aspekten und anderen, zu anderen Themen sicher. Und auch vielleicht da kann man lernen, irgendwie, wie wir eben halt geprägt sind durch unsere eigenen Erfahrungen im Vergleich mit unseren eigenen Erlebnissen oder Entscheidungen. Aber da, eben, was du sagst, finde ich schön oder wichtig, ja, dieses über Beziehungen in Kontakt treten. Also, und das ist in der Bildung so, wenn man Menschen fragt, irgendwie von welchen Lehrer, Lehrerinnen sie besonders viel gelernt haben, waren das immer die, die sie auch gemocht oder respektiert haben. Ja? Also das ist ganz wichtig, man lernt einfach über Beziehungen. Ja, nämlich auch einfach konkretes Wissen und in der Gesundheit ist das auch so, wenn man fragt, irgendwie, ja, wie ist dein Arzt, deine Ärztin, oder hast du einen guten Arzt oder Ärztin, dann ist die Antwort, ja, die ist sehr nett oder der ist sehr lieb. Ja, auch ganz interessant, sie hat eigentlich nichts mit der Kompetenz zu tun, ja. Sondern es beschreibt eigentlich meine Beziehung zu meinem betreuenden Arzt, Ärztin oder Psychologen, Psychologin. Also die Beziehungsebene ist ganz wichtig und in der Psychotherapie und in der Psychologie wurde das immer schon ganz stark beschrieben, diese therapeutische Beziehung, über die unterstützt, bis geheilt wird, in der Medizin denke ich mir, auch schon von Aesculap ist ja überliefert und das ist ja wirklich schon tausende Jahre her, zuerst das Wort und dann die Pflanze und zuletzt das Messer. Also auch da einfach das Wort, wie wichtig die Beziehung ist. Ja, also das gilt auf ganz vielen Ebenen. Und ich denke mir, ja, also ich hoffe schon auch, dass wir das jetzt in den letzten 2 Jahren auch wieder so stark gemerkt haben, wie wichtig Beziehungen sind. Und was wir schon auch alle gemerkt haben, ist, was für soziale Wesen wir sind.
Ja, gerade durch das Fernbleiben sozialer Kontakte.
Genau, wenn das plötzlich nicht mehr selbstverständlich ist, ja. Und wenn wir depriviert werden, unsere sozialen Kontakte, ja, und dann zu merken, wie sehr das fehlt.
Ja. Man weiß erst, wie wichtig einem die Dinge sind, wenn man sie nicht mehr hat. Das ist doch auch ein sehr wahres Sprichwort.
Ja, aber das war total nett. Das war kurz vor Weihnachten, habe ich den Vizebürgermeister getroffen bei einer Veranstaltung und dann hat er gesagt, er war gerade bei einer Veranstaltung und da hat er jetzt mittlerweile gewesene Bildungsminister Fassmann ein Zitat von mir erwähnt, weil, und das fand ich so spannend, Schule war ja einfach teilweise, wie soll ich sagen, wurde immer nur sehr abwertend behandelt und dass Schule plötzlich durch die Pandemie zu so einem Sehnsuchtsort geworden ist. Ja. Und zwar nicht, weil einem jetzt der Biotest oder Chemie fehlt oder so, sondern einfach als Lebensraum mit Gleichaltrigen, Älteren, Jüngeren, als soziale Umwelten, als spannendes Beziehungsfeld.
Treffpunkt.
Aber auch sich selber auszuprobieren, sowohl im Sozialen, aber auch im Lernen. Auch dieses, auch Erfolgserlebnisse, auch Fortschritte machen, ja, das gehört schon auch zum Leben dazu. Wenn man keine Fortschritte mehr machen kann, verfällt man auch in eine Depression. Also
da muss man vorsichtig sein. Erfolg ist oft auch mittlerweile schon ein böses Wort, aber ich denke, diese persönlichen Erfolgserlebnisse, das über sich hinauswachsen und Entwicklung erkennen, ist essentiell. Und ich kann es aus persönlicher Erfahrung sagen, vor allem im Sport, wo man das natürlich in so einem Mikrokosmos sieht. Sport ist auch was bei vielen jungen Menschen weggefallen ist durch die Pandemie. Es ist einfach was Tolles, wenn man bei mir persönlich beim Klettern versucht, eine Route zu klettern und es nicht schafft und dann aber auf einmal schafft man es. Man kriegt dieses direkte Feedback. Man weiß, okay, ich habe jetzt was geschafft, was ich vorher nicht geschafft habe. Und wenn diese Erlebnisse fehlen über einen längeren Zeitraum, dann fehlt einem auch die Perspektive auf die eigene Entwicklung irgendwo. Das kann hart werden.
Ja. Genau, also ich denke mir, es geht um diese Erfolgserlebnisse und das können ganz kleine sein. Und das ist einfach immer was sehr Persönliches, nicht Erfolg, wie man das irgendwie so klischeehaft im gesellschaftlichen Kontext irgendwie beschreibt, sondern dieses immer wieder zu merken, okay, ich habe was geschafft, das für mich wichtig ist. Und das können ganz kleine Dinge sein, aber das macht einfach Spaß. Das erfüllt einen mit, weiß ich nicht, mit Freude, mit Lust, mit stärkt den Selbstwert.
Ja.
Und das können Dinge sein, die für die anderen noch nicht mal wahrnehmbar sind.
Oder unverständlich.
Das auch. Und wichtig ist, dass sie intrinsisch motiviert sind, nicht von außen erwartet und du halt einem Ideal nachhappelst, sondern einfach wirklich intrinsisch motivierte Erweiterungen. Es geht um Entwicklung und ich glaube, das ist uns Menschen schon wichtig. Und später, wenn man älter wird und sich halt körperlich nicht mehr weiterentwickelt und dann die Route wirklich weiß, jetzt werde ich sie nie wieder klettern können, einfach auf anderen Ebenen.
Den Doktor machen.
Also das gibt es dann auch ganz, ganz viele kleine Erfolgserlebnisse. Und wahrscheinlich, wenn man noch viel älter ist, schaut es dann nochmal anders aus. So, ab 90.
90 ist ein gutes Alter. Gleichzeitig habe ich das Gefühl gehabt, in unseren Kontakt mit Lehrkräften und Schulen, dass gerade durch die Pandemie und dadurch die verringerte Zeit, die junge Menschen in der Schule hatten, der Inhalt immer mehr in den Vordergrund gerückt ist und das Durchbringen von Fachinhalten und das Lehren von Themen und konkreten, dem Schulstoff. in den Fokus gerückt ist.
Ja, das ist halt so schwierig, weil da Lehrer, Lehrerinnen einfach einen Auftrag haben und das ist eine bestimmte Prozentsatz des sogenannten Lehrstoffs aus den Büchern zu vermitteln und sie haben das Gefühl, ja, ich kann jetzt schwer, aber da müsste man Lehrer, Lehrerinnen fragen, aber ich habe das natürlich auch beobachtet von außen, man denkt sich, oh Gott, das ist ein bisschen absurd, aber ja, denke mir, da gibt es dann einfach bestimmte Aufträge, die wo es schwer ist, sich dagegen zu stellen.
Ja.
Vielleicht für manche mehr, für manche weniger. Und da war ja auch immer, deshalb ja auch die Diskussionen um die Matura.
Ja.
Aber mir kam vor, dass da immer wieder aus dem Bildungsministerium durchaus interessante Ansagen waren. Da müsste man eben schauen, wie man das weiter verfolgt. Aber ich kann mich erinnern, wie Fassmann mal gesagt hat, vielleicht ist Schule nicht der einzige Ort, wo man lernen kann. Und das ist ganz sicher so, ja.
Aber das ganz ist sicher.
Als Bildungsminister dann schon fast ketzerisch, das zu sagen. Und er hat, glaube ich, gemeint, man kann sowohl zu Hause als auch in der Schule lernen, aber insgesamt auch sagen, was lernt man und was ist erstrebenswert, welche. Und die Inhalte werden ja, also jetzt, wenn man sich nur die Schulbücher anschaut, das wird ja immer voller und immer komplexer. Ja. Und es ist auch wirklich sicher nicht leicht auszuwählen, was soll in der Schule vermittelt werden und was ist so ein Basiswissen. Ja, all den Zugängen zu wissen, die jetzt auch den Kids zur Verfügung stehen. Und auch die, also vielleicht jetzt auch zum Abschluss, so wie sich halt die Generationen auch weiterentwickeln. Meine Großmutter, die jetzt nicht mehr lebt, aber die ist recht alt geworden und hat bis vor ein paar Jahren, also bis kurz vor der Pandemie noch gelebt. Die hat dann immer gesagt, ja, also diese jungen Leute, die können ja nicht mal mehr rechnen und lesen. Und die konnte sich gar nicht vorstellen, was die alles können
sonst noch.
Dass die alle, auch wenn sie vielleicht auf die Englisch-Schularbeit eine 4 oder 5 schreiben, aber im Grunde jeden Inhalt im Internet auf Englisch verstehen, lesen können, Liedtexte übersetzen können, ich weiß nicht was. Und dass ganz viele dieser jungen Menschen, die eben jetzt vielleicht Deutsch nicht perfekt sprechen, aber 3 Sprachen sprechen, etc., etc., das war einfach überhaupt nicht mehr so in ihrer Lebenswelt, weil die können ja nicht immer mehr Kopf rechnen.
Ja.
Stimmt, aber...
Dafür, wenn wir jetzt heute in eine Klasse gehen, vor allem in Mittelschulen, da haben wir da 15, 20 verschiedene Sprachen vor uns sitzen, die sie alle fließen können und dazu sich auf Deutsch verständigen können. Und die Sprache ist ja im Endeffekt, da geht's
geht es ja um Verständigung.
Genau.
Ja, Goethe hat auch noch in jedem Brief andere Rechtschreibung angewendet.
Das ist jetzt neu und ich ärgere mich, dass es mir meine Deutschlehrerin nicht beigebracht hat.
Echt?
Ja.
Schau. Gibt es ein paar solche Beispiele. Also ich finde, manche Dinge müsste man lockerer sehen. Und
definitiv.
Bei anderen müssten die Menschen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, auch mit sich selber ein bisschen mehr strenger sein.
Ich habe mir was rausgeschrieben und zwar genau dazu, was denn die Schule eigentlich machen soll, muss.
Mhm.
Es gibt nämlich das Schulorganisationsgesetz, also ein Gesetz. Und in Paragraph 2 steht so drin, was soll die Schule beibringen, und da gehört der Lehrplan dazu, also der Stoff, aber es gehört genauso dazu Selbstständigkeit, Persönlichkeitsentwicklung und das Ermöglichen einer bestmöglichen Entwicklung zum Erwachsenwerden. Das heißt, eigentlich ist es auch Gesetz, diese anderen Dinge beizubringen und nicht nur den Stoff durchzupauken. Und alle Lehrkräfte, die das eh schon so sehen, aber vielleicht unter Druck stehen, können sich das mal vor Augen führen, dass sie eigentlich dann gesetzeswidrig handeln, wenn sie nicht die Persönlichkeit von jungen Menschen entwickeln.
Weil du meinst, sie dürfen das, sie könnten damit dann auch zur Direktion gehen.
Genau,
hey, wir dürfen das.
Ja, wir müssen das.
Wir
das
müssen
ist Gesetz.
Das sogar.
Ja.
Ja, sicher. Wobei, es gab ja immer schon Lehrer, Lehrerinnen, die darauf geachtet haben, aber natürlich kommt jetzt auch eine neue Generation an Pädagoginnen irgendwie an die Schulen, und ich glaube schon, dass da auch viel passiert und dass das sehr, sehr vielen Unterrichtenden ein Anliegen ist, schon allein, weil sie dann selber mehr Freude macht.
Ja, ganz klar. Ganz viele außerschulische Initiativen, die immer mehr aus dem Boden springen, immer mehr Innovationen im Bereich Bildung, immer mehr Innovationen bei den Lehrkräften, Teach for Austria zum Beispiel.
Bei denen bin ich nächste Woche.
Okay, spannend. Was machst du da?
Sie haben mich netterweise zu einem Salonabend eingeladen.
Mhm. Spannend. Genau.
Ja. Erzähle ich dir dann.
Sehr gern. Mich würde noch interessieren, du hast ganz viele Hüte auf. Mhm. Du bist Mutter, du bist klinische Psychologin, du hast einen Doktor gemacht, also Forscherin, du bist Geschäftsführerin der Liga für Kinder- und Jugendgesundheit und bestimmt noch ganz viele andere Dinge, die ich gar nicht weiß. Wie leicht ist es für dich, da das Ganze zu jonglieren und damit klarzukommen? Oder gibt es da einen roten Faden, der sich für dich durch alles durchzieht? Ein gemeinsamer Sinn?
Oh, das ist eine schwierige Frage. Das Erste, was mir dazu einfällt, ist, dass ich viele Jahre lang zu meinem Mann gesagt habe, ich hoffe, dass das alles irgendwann mal ein Zopf wird. Weil ich das Gefühl habe, es sind so ganz viele Fäden. Ja, es wäre so schön, wenn das irgendwann einmal ein schöner, dicker Zopf wird. Mhm. Ich habe noch nicht das Gefühl, dass ich dort ganz bin, aber es fühlt sich schon viel besser an. Ja. Und habe mir gedacht, wow, dazu muss man eigentlich recht alt werden, dass man das Gefühl hat, dass irgendwie so die vielen Erfahrungen, was man gelernt hat und gemacht hat und die vielen Menschen, die man begegnet ist, auch zu etwas werden, das ich als sinnhaft und sinnvoll erlebe. Und ich glaube, das ist bei anderen Menschen vielleicht schon viel früher, bei mir war das erst sehr spät eben, so wie du gesagt hast, einfach aufgrund meiner Biografie mit den Kindern, mit diesen auch Abbrüchen, eben aufgrund von Erkrankungen und sonstigen Dingen in der Arbeitsbiografie. Das war dann schon eine große Umentscheidung, in den Kinder- und Jugendbereich zu gehen und dann nochmal ins Spital zu gehen. Mhm. Das war auch nochmal ein ganz neuer Bereich.
Seit wann machst du das?
Naja, jetzt arbeite ich ja nicht mehr im Spital, aber ich habe mich dann erst mit Ende 30 entschieden, im Spital zu arbeiten. Mhm. Ja, in einem Alter, wo viele dann wieder rausgehen. Mhm. Und ich glaube auch, das war gut so. Ich hätte das als junge Frau wahrscheinlich nicht so gern gemacht. Oder mich diesen vielen Zwängen und Hierarchien und so weiter, ich hätte das nicht so gut verkraftet. Ich hätte mich viel mehr aufgelehnt. Jetzt in dem Alter war ich viel entspannter irgendwie zu nützen. Mhm. Das zu nützen, um die Dinge zu tun, die ich gut finde oder so. Ja, also das war schon gut. So, aber manchmal hatte ich das Gefühl, ich habe meinen Weg so quasi umgedreht. Und in die Kinderliga bin ich ja überhaupt auch nur über Umwege gekommen, weil eine Kollegin mir gesagt hat, jetzt die suchen jemanden zu mitarbeiten und ich glaube, du wärst gut und du willst ja noch mehr Geld verdienen, weil ich während des Doktorats dann teilweise einfach auch wenig verdient habe, immer nur so diese kleinen Grants und genau. Und lustigerweise bin ich dann dort so reingewachsen, weil ich das Gefühl habe, da macht es jetzt Sinn, diese vielen unterschiedlichen Arbeitskontexte, in denen ich schon war. Ich habe ja vom Kinderschutz gearbeitet. Mhm. Die vielen Erfahrungen mit meinen eigenen Kindern, meine Freunde, Bekannten, Leute, die ich eben begegnet bin, plötzlich macht das alles irgendwie mehr Sinn und denke mir, okay, eigentlich fängt es jetzt erst wirklich an, dass das alles auch vielleicht Gewicht bekommt. Mhm. Wenn nicht, dann macht es jemand anderer. wenn ich es nicht hinkriege. Also auch da bin ich mittlerweile gelassen. Aber ich denke schon, dass es mir ein großes Anliegen ist, zu schauen, dass Kinder und Jugendliche jetzt mal in Österreich möglichst gut aufwachsen können. Mhm. Ja, auf einer breiten Ebene. Und das ist manchmal sehr anstrengend. Viel anstrengender ist zum Beispiel auch die Mitgliederstruktur von unserer Organisation. Die sind so breit und da immer wieder zu schauen, dass die Gesundheit, körperlich, psychisch, aber auch das Soziale, auch die Bildung, dass das alles irgendwie immer wieder einen gemeinsamen Nenner bekommt und dass man das immer wieder auch in den Diskurs einbringt und die Leute zusammenbringt. Oft passiert ja, bin ja ich gar nicht beteiligt, sondern man schaut, dass man Leute zusammenbringt oder andere versuchen mich irgendwo dazu zu bringen. Also, dass wir da alle gut gemeinsam an einem Strang ziehen und Synergieeffekte entwickeln und nicht zu viel irgendwie auseinanderdriftet.
Also auch da geht es um den Zopf und nicht um die einzelnen
Stränge. Genau, auch da geht es um den Zopf, das glaube ich, genau. genau, der ist mir jetzt einfach sofort wieder eingefallen.
Wir haben schon damit angefangen, ganz zu Beginn, mit dem Sinn des Lebens. Hast du für dich eine Antwort auf diese Frage bekommen oder gefunden, was der Sinn des Lebens für dich ist?
Nö, noch nicht ganz. Aber ich merke, dass ich mich sinnhafter erlebe, wenn ich, ach, das klingt jetzt so pathetisch, aber solange ich mich integer fühle. Ja, so Integrität ist, glaube ich, wichtig. Dass ich weiß oft nicht, was ist richtig und was falsch, was führt zu was Gutem, was Schlechtem. Ich kann nur in der Situation immer versuchen, möglichst integer eine Entscheidung zu treffen und zu handeln. Ob das jetzt der Sinn des Lebens ist, weiß ich nicht. Meine Tochter schreibt ihre VWA über den Sinn des Lebens. Also ich glaube, das zieht sich, betrifft ja nicht nur uns, aber genau, das ist offensichtlich generationenübergreifend, beschäftigen wir uns damit. Und da haben sich ja schon sehr viele super gescheite Menschen damit beschäftigt. Also ich habe aufgegeben, dass ich den finde. Ich kann nur, also etwas, was ich zum Beispiel mit jungen Leuten, die mit zu mir kommen und darüber sprechen, sage auch zu schauen, was macht mich zufrieden. Und zwar nicht selbst zufrieden, sondern zufrieden. Und das sind dann immer wieder so kleine Momente des Glücks und dazwischen halt mit dem Rest irgendwie möglichst gut umzugehen und immer versuchen, was Gutes draus zu machen, auch wenn es nicht so gut ist, was gerade passiert.
Also mehr ein, der Sinn des Lebens ist eher im Prozess zu finden als konkrete Antwort.
Für mich zumindest.
Wenn du jetzt jungen Menschen aus deiner eigenen persönlichen Erfahrung einen Rat geben müsstest, wie sie sich am besten entwickeln können, wie sie am leichtesten aufwachsen, wie sie vielleicht das finden, was für sie dann diesen Zopf ergeben kann, von dem du gesprochen hast. Was würdest du ihnen sagen?
Ich glaube, auch da machen wir jetzt wieder die Schleife zu ganz am Anfang. Ich glaube, so ganz wichtige Qualitäten, damit sich ein Leben gut anfühlt, ist Ehrlichkeit und Mut. Und das heißt nicht, dass man in jeder Sekunde mutig sein muss und auch nicht waghalsig, aber so prinzipiell. Ich glaube, ein Leben in Angst fühlt sich ganz schrecklich an. Und man kann Angst haben. Ja, ich habe sehr, sehr oft Angst. Ich bin ein ängstlicher Mensch, aber einfach trotzdem immer wieder versuche, mutige Schritte zu setzen, weil sonst fühlt man sich ganz schwach und elend und hat das Gefühl, das Leben zieht an einem vorbei. Genau.
Ganz einfach.
Nein, immer eine Herausforderung und schaut in jedem Lebensalter anders aus, aber ich finde, das sind so, wenn ich mich frage in Situationen oder was ist jetzt zu tun, wenn ich ehrlich bin, mir das ehrlich anzuschauen und sagen, okay, was wäre jetzt der mutige Schritt?
Und den dann auch versuchen zu gehen.
Genau, und den dann auch versuchen zu gehen. Das würde ich jungen Leuten auch mitgeben.
Und wenn es nicht klappt, dann ist eigentlich auch nicht so schlimm.
Ne, es klappt natürlich nicht immer. Ja, aber um manchmal auch zu schauen, okay, und wer kann mich unterstützen? Und da sind wir wieder bei dem Thema, wo ich auch immer wieder meine Aufgabe sehe. Im Kleinen oder mit meinen Kindern oder mit den Menschen, mit denen ich arbeite oder eben auch auf der Advocacy-Ebene oder Lobby-Ebene oder wie auch immer man das nennen will, ja, zu sagen, und es ist auch unsere Aufgabe, andere bei der Hand zu nehmen. Ich bin auch oft bei der Hand genommen worden. Oder habe geschaut, wer könnte mich an der Hand nehmen. Ja. Na, das ist schon auch wichtig. Wir müssen nicht alles alleine schaffen. Wir können auch nicht alles alleine schaffen. Gemeinsam. Aber das, genau.
Ich könnte mir kein schöneres Schlusswort vorstellen. Und damit danke ich dir recht herzlich für deine Zeit und dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Gespräch.
Ja, danke dir, Raphael, für die Einladung.
Sehr gerne.
Hat Freude gemacht.
Danke fürs Zuhören beim Polarstern Podcast. Die Unterversorgung mit nachhaltigen, kostenlosen und niederschwelligen Angeboten zur Förderung der psychischen Gesundheit junger Menschen ist ein riesiges gesellschaftliches Problem, deren Langzeitfolgen wir in den nächsten Jahren zu spüren bekommen. Alleine, dass wir jungen Menschen so wenig zuhören, wie wir es tun, können wir uns gar nicht leisten. Zuhören stärkt und schafft Beziehungen. Und über Beziehungen lernt man. Über Beziehungen geschieht Bildung. Da haben wir noch einiges vor uns. Gleichzeitig ist es aber auch wichtig, wie Caroline sagt, die Kirche im Dorf zu lassen und Traurigkeit, Ängste und Sorgen nicht gleich als krankheitswertig anzusehen. Auch das gehört zu einem guten Leben dazu, denn wo Licht ist, ist auch Schatten. Das bedeutet nicht, dass du nicht berechtigt bist, dir Hilfe zu holen, wenn es dir nicht gut geht. Im Gegenteil, melde dich bei Freundinnen und Familie oder auch bei Profis wie Rat auf Draht oder PsychologInnen deines Vertrauens. Zum Schluss ein paar Worte der Maturantin Magdalena Rosina Prettenthaler. Hören Sie uns zu, Herr Professor. Hören Sie einmal wirklich zu. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.